Diese Ankündigung geht in Erfüllung und die viele Jahre kinderlose Frau wird nun endlich schwanger und gebiert einen Sohn. Als dieser Sohn aber später an einer Krankheit stirbt, weckt ihn Elisha sogar von den Toten wieder auf. Kapitel 4 zeigt also an diesem und den anderen drei Beispielen, Elisha ist ein bedeutender Prophet, der mit Gottes Hilfe große Wunder tun kann. Im Mittelpunkt unseres Predigttextes im 5. Kapitel stehen zwei Personen, hinter denen selbst die beiden Könige zurücktreten, Naaman und Elisha. Naaman ist ein hoher militärischer Offizier unter dem König von Aram. Er ist einflussreich, hat militärische Erfolge errungen und steht daher bei seinem König in hoher Gunst. Aber er hat eine Krankheit, er war aussätzig, Messora. Diese Hautkrankheit, unter der er litt, scheint keine Lepra gewesen zu sein, aus der Art aber, wie wichtig die Erkrankung genommen wird, scheint zu folgen, dass es eine relativ schlimme Krankheit war, die sogar lebensbedrohlich werden konnte. Am Anfang unserer Geschichte meldet sich ein hebräisches Mädchen zu Wort und berichtet von einem Propheten in Samaria, der diese Hautkrankheit sicherlich heilen könne. Sie sagt dies der Frau von Naaman, in deren Dienst sie steht. Die sagt es ihrem Mann weiter und Naaman berichtet auch seinem König davon. Der schreibt ihm prompt einen Brief, eine Art Empfehlungsschreiben für den König von Israel und nun zieht Naaman los, nimmt dabei viele Geschenke mit, nämlich sehr viel Silber, Gold und wertvolle Kleidung, offenbar als reiche Entlohnung für die Heilung. Naaman übergibt den Brief dem König von Israel, der reagiert jedoch sehr unsicher. Er denkt, er selbst sollte nun Naaman heilen, was er natürlich nicht kann, und zerreißt in der ersten Reaktion als Zeichen seiner starken Verunsicherung und Erregung seine Kleidung. Eine solche Heilung könne er ja niemals auch nur ansatzweise schaffen. Offenbar gab es ein Missverständnis, da der König von Aram fälschlich annahm, der König von Israel selbst könne Naaman heilen, weil er wohl nichts mit dem Beruf eines Propheten anfangen konnte und weil er durch und durch von der Hierarchie der damaligen Gesellschaft geprägt war, wonach die Mächtigen die erste Anlaufstelle in solchen Nöten wie Krankheiten waren. Voll Unsicherheit sagt der König, ich bin doch kein Gott, der Leben nehmen und geben könnte. Gleichzeitig ist bei dem Kleiderzerreißen, worauf der Kommentar hinweist, ein Wortspiel wirksam mit den beiden hebräischen Wörtern lesen, kara, und zerreißen, kara. Das ist allerdings im vorliegenden Text der Biblia Hebraica in Vers 7 eher unscheinbar. Das erste Verb steht nämlich im Infinitivus Constructus mit einer Präposition in der Form kikro. Das zweite Verb erscheint aber im Narrativ Vayekra. Wahrscheinlich gab es eine frühere Fassung, in der beide Verben im Narrativ standen. Vayekra, Varekra. Er las und zerriss. Joram wittert dahinter sogar eine List von Seiten des Königs von Aram, der Unruhe gegen ihn stiften wolle und scheint unter Verfolgungswahn zu leiden. Beide Könige, besonders aber der König von Israel, geben hier keine gute Figur ab. Elisha, der als Isha Elohim, als Gottesmann in Vers 8 vorgestellt wird, hat von dem Skandal des Kleiderzerreißens gehört, schickt einen Boten zum König, stellt ihn wegen dieses Skandals zur Rede und sagt auch, er solle den Fremden einfach zu ihm senden. Denn Naaman solle merken, dass es einen Propheten in Israel gibt, Vers 8. Der König von Israel tut dies dann auch. Naaman begibt sich zu dem Propheten Elisha und wartet offenbar, dass jetzt ein großer Wundertäter zu ihm aus dem Haus heraustritt. Naaman kommt zu Elisha, reichlich beladen mit seinem ganzen Tross. Was er an Gold und Silber bei sich hat, ist eine unvorstellbar große Menge. Vom Wert her ein sechsstelliger Betrag, müsste man heute wohl sagen. Wider Erwarten erscheint nun aber Elisha nicht persönlich, sondern sendet nur einen Boten heraus, der ihm ausrichtet, dass er sich einfach 7-mal im Jordan waschen solle. Dann werde seine Haut besser werden und er würde wieder rein. Es kommt für die Leser nicht völlig überraschend, wenn Naaman jetzt einen Wutanfall bekommt und kurzerhand einfach weggehen will. Offenbar wurde, wie man seinen Worten entnehmen kann, seine Erwartung total enttäuscht. Erwartet hatte er, wie er selbst sagt, dass Elisha persönlich zu ihm herauskäme und den Namen seines Gottes anrufen und dann mit seiner Hand ihn regelrecht von seiner Hautkrankheit reinigen würde. Er nennt zwei Flüsse von Damaskus, den Amana, der heute Barada heißt, und den Papa, der vermutlich der heutige Awatsch ist. Zwei Flüsse, die offenbar viel bekannter waren als der Jordan, weil er offenbar auch dem Irrtum erlag, es gehe um eine direkte Reinigung in einem fließenden Gewässer. Nun geschieht etwas für die zweite Deutung nicht Nebensächliches. Seine Diener sind es, die Naaman beruhigen mit Worten wie: Du hättest doch viel Größeres getan, wenn Elisha es verlangt hätte. Hier ist das Hebräische aufschlussreich, denn das Objekt steht in dem entscheidenden Satz in Vers 13 ganz am Anfang des Satzes, was im Hebräischen, das die Grundwortstellung Verb, Subjekt, Objekt hat, eher selten ist. Etwas Wichtigeres hättest du doch befolgt. Oder betonter, wenn es etwas Wichtigeres gewesen wäre, so hättest du es bestimmt befolgt. Dann kannst du doch auch das Kleinere tun. Übrigens ist das ein beliebter logischer Schluss vom Größeren zum Kleineren, a majora ad minus. Die Diener erreichen ihr Ziel, nämlich ihr Herr umgekehrt geht zum Jordan. Tatsächlich befolgt Naaman nun die Anweisung Elishas und steigt 7-mal ins Wasser des Jordans. 7 ist im Hebräischen eine heilige Zahl, eine Zahl der Vollkommenheit. 3-, 5- und 6-maliges Untertauchen hätten ihr also nicht diese Wirkung gehabt. Naaman, der Berater des Königs von Aram, steigt nun buchstäblich von seinem hohen Ross herunter und begibt sich zum Jordan und taucht wirklich 7-mal im Wasser des Jordans unter. Nun hat er eine echte Reinigung vollzogen. Im griechischen Text der Septuaginta steht übrigens das Verb ebaptisato, ein Aoristmedium, zu dem gleichen Verb baptizistai, das uns Baptisten den Namen gegeben hat, weil es in späterer christlicher Zeit nicht mehr nur Untertauchen, sondern Taufen bedeutet. Nun passiert das Heilungswunder. Naaman wird vollständig gesund und seine Haut wird sogar noch zarter als die Haut eines ganz jungen Menschen, eines Babys. Die ganze Hautkrankheit ist nun verschwunden. Da Elisha nicht anwesend ist, liegt sogar ein sogenanntes Fernwunder vor. Ein Wunder ist es deshalb, weil hier etwas geschieht, was nicht eine besondere medizinische Praktik ist, sondern bei der Gott Jahwe am Werk ist. Naaman erkennt dies auch, denn er kehrt nicht nur zu Elisha zurück, sondern legt zuerst ein Bekenntnis zu dem Gott Israels ab in Vers 15. Ich weiß, dass es auf der Erde keinen Gott gibt, außer in Israel. Und dann möchte er ihn reichlich beschenken. Aber Elisha lehnt das ab, und zwar so hartnäckig, dass Naaman schließlich, ohne etwas von den vielen Schätzen dalassen zu können, von ihm gehen muss. Und er, Elisha, sagte ihm: Gehe hin in Frieden. Warum nimmt Elisha eigentlich nichts an? Nach heutigen Maßstäben wäre so etwas doch sehr unhöflich. Wenigstens eine Kleinigkeit hätte er doch nehmen können. Will er erneut Naaman verärgern? Nein. Die Antwort können wir den ersten Worten Elishas entnehmen, der gesagt hatte, als ihn Naaman beschenken wollte: beim Leben Jahwes, in dessen Dienst ich stehe, werde ich nichts annehmen. Elisha hat nicht selbstständig gehandelt, sondern er tat dies ganz im Dienst oder Auftrag Jahwes. Deshalb will und kann er auch nichts annehmen. Die erste Deutung dieser Geschichte lautet: Naaman hatte ein ernstes körperliches Leiden, keiner konnte ihm helfen außer Gott, in dessen Auftrag Elisha handelt. Könige sind dagegen ohnmächtig angesichts dessen, was nur Gott kann. Der König von Israel spricht dies auch offen aus, wenn er sagt in Vers 7, ich bin doch kein Gott, der Leben nehmen und geben könnte. Der Einzige, der etwas ausrichten und die Heilung ganz bewerkstelligen kann, ist der Prophet Elisha, weil er im Auftrage Jahwes handelt. Er nimmt, wie wir gesehen haben, deshalb nichts als Lohn, weil nicht er es war, der die Heilung bewirkt hat, er war ja nicht einmal dabei gewesen, sondern die Heilung war allein Jahwes Gotteswerk. Das bringt selbst einen Nicht-Israeliten und Andersgläubigen zum Lobpreis des Gottes Jahwe, der der einzige Gott ist und den es nur im Volk Israel gibt. Dieser Gott kann schlimme Krankheiten heilen, und zwar selbst dann, wenn der Wundertäter nicht einmal direkt dabei ist. Das ist eine großartige Geschichte von der Macht Gottes, so die erste Deutung. Aber es gibt noch eine zweite Deutung, die ich jetzt vortragen möchte. Die zweite Deutung ergibt sich, wenn wir folgende Fragen stellen. Wie kommt Naamans Heilung eigentlich zustande? Von wessen Initiative geht sie ursprünglich aus? Wodurch hätte sie verhindert werden können? Woran hätte diese Heilung scheitern können? Wer gut aufgepasst hat, und das nehme ich einmal für alle Zuhörenden an, der erinnert sich zunächst an jenes kleine Mädchen aus Israel, das ihrer Herrin von Elisha erzählt hatte. Nur weil ihre Herrin das, was die Kleine sagt, ernst nimmt und das Ganze ihrem Mann weitererzählt, kommt der Stein ins Rollen. Was hätte aber auch passieren können? Man hätte dieses Mädchen ganz ignorieren können, weil es noch jung war und nur eine Sklavin. Oder man hätte sagen können, dieses hebräische Mädchen, die hat so einen religiösen Tick, die darf man nicht ganz ernst nehmen. Oder die meint es zwar gut, aber sie ist einfach zu naiv. Bei Naaman gibt es keine Heilung mehr, das ist ein hoffnungsloser Fall. Aber Naamans Frau und er selbst und sogar sein König nehmen dieses Mädchen sehr wohl ernst. Auch wenn der König zunächst sich an die falsche Adresse wendet. Und später kommt es dann zu einem Wutausbruch, als Naaman vor Elishas Haus steht und nur ein Bote ihn abfertigt. Ich kann mir das sehr lebhaft vorstellen, weil ich selbst manchmal zum Jezorn neige. Wie kommt er dann aber doch noch zum Jordan, zu dem siebenmaligen Untertauchen und so zur Heilung? Dabei wollte der jezornige Naaman eigentlich doch das ganze Unternehmen abblasen. Letztlich kommt die Heilung nur durch die Diener zustande, die ihn beruhigen und die Elishas Ratschlag ernst nehmen. Was bedeutet hier aber das Wort Diener? Vom Kontext her könnten wir annehmen, dass es sich um höhere Bedienstete handelt, also modern ausgedrückt um eine Art von Staatssekretären, also fast gleichrangige Begleiter des Naaman. Im Hebräischen steht das Wort Evet. Das hat nach einem bekannten Wörterbuch die drei Bedeutungen Sklave, Knecht, Diener. Hinter diesen Bedeutungen steht in Klammern juristisch und soziologisch schwer zu unterscheiden. Hier können die beiden antiken Übersetzungen weiterhelfen, nämlich die griechische Übersetzung, die Septuaginta, die übersetzt Hoi paides autou, und die lateinische Übersetzung, die Vulgata, die die Formulierung hat Servi sui. Beide antiken Übersetzungen haben hier das normale Wort für Sklave, Pais oder Servus. Daher liegt es nahe, unter dem Begriff der Diener hier Sklaven zu verstehen, die sicherlich gebildet und kultiviert gewesen sein mögen, aber sich eben ganz oder ziemlich weit unten in der damaligen sozialen Hierarchie befanden. Dies führt zu einer wichtigen Einsicht, die ich zur Grundlage einer zweiten Deutung machen möchte. An zwei entscheidenden Stellen, die Naamans Heilung möglich machen, sind es in dieser Geschichte eher die kleinen Leute, die mit dazu beitragen, dass Naaman geheilt wird. Früher wurde oft gesagt, Menschen machen Geschichte. Damit war gemeint, dass es große Politiker gab, wie Alexander den Großen, Julius Caesar oder Napoleon Bonaparte, die Geschichte gemacht, das heißt gewaltig geprägt haben. In der Regel waren das auch fast immer nur Männer, keine Frauen. Die einfachen Leute spielten dabei kaum eine Rolle. In unserer Geschichte sind es aber gerade die kleinen Leute, die Geschichte beeinflussen und ohne die sogenannten Großen wie Naaman und die beiden Könige gar nicht zurechtgekommen wären. Zuerst ist es sogar nur ein als Sklavin dienendes Mädchen. Wir können den Satz nach dieser Geschichte von Naamans Heilung umformulieren zu auch die kleinen Leute machen hier Geschichte. Natürlich steht diese Deutung nicht in unserem Text im Vordergrund. Die Nebenfiguren sind und bleiben in dieser Heilungsgeschichte wirklich Nebenfiguren. Da hören wir nach ihren Auftritten nichts mehr von ihnen, zum Beispiel von der hebräischen Sklavin oder von den sogenannten Dienern Naamans bzw. seinen Sklaven. Ihnen wird beispielsweise nicht gedankt. Dabei waren sie wirklich wichtig. Ihr Eingreifen wird von dem Erzähler auch nicht besonders hervorgehoben. Wären sie nicht gewesen, dann wäre Naaman niemals von seiner Hautkrankheit geheilt worden. Ich glaube zwar nicht, dass dies dem Erzähler dieser Geschichte wirklich voll bewusst war, trotzdem ist dies eine, wie ich finde, richtige und gerade für uns heute nicht unwichtige Beobachtung. Es ist nur nicht ganz einfach, diese zweite Deutung auf unseren heutigen Alltag zu übertragen. Eigentlich sind doch alle Menschen gleich. Seit mehr als 200 Jahren sind die Menschenrechte proklamiert und es gelten alle Menschen als gleichwertig aufgrund der Würde als Geschöpf Gottes, die jeder in gleichem Maße hat. Das ist zweifellos richtig, aber es gibt dennoch oft persönliche Beziehungen der Ungleichheit, auch heute, auch unter uns, nicht nur zwischen Lehrern und Schülerinnen und Schülern, auch zwischen Eltern und ihren Kindern, auch zwischen Männern und Frauen, auch zwischen Pfarrern und normalen Gemeindemitgliedern, auch zwischen Ärzten und Patienten, Deutschen und Ausländern, auch zwischen sozial besser und sozial schlechter Gestellten und so weiter. In der Psychologie und der Soziologie spricht man hier von asymmetrischen Verhältnissen. Überall können solche Asymmetrien uns im Alltag begegnen. Oft passiert es dort, dass wir uns nicht auf Augenhöhe begegnen. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, als meine Ärztin einmal sagte: Was, Sie wollen mich als Patient belehren? Dabei ging es gar nicht um Medizin. Die Botschaft unseres Textes ist hier denkbar einfach. Hören wir auf jeden, der uns helfen möchte, verschließen wir uns nicht in falscher Rechthaberei oder in einem trügerischen Gefühl der Überlegenheit. Denn diese biblische Geschichte zeigt uns, ohne auf die Sklaven, zuerst das Mädchen und dann die Diener zu hören, wäre Naaman wohl nicht geheilt worden. Er wäre weiter krank geblieben und hätte wohl schlimmere Zustände seiner Erkrankung erlebt. Es gibt übrigens einen Satz aus dem Bereich des Theaters, der mir wieder einfiel und den mir einmal eine ausgebildete Schauspielerin gesagt hat, als ich früher Regie im Schultheater führte und oft das Problem der Rollenverteilung hatte. Die Schauspielerin sagte mir den folgenden, für jede Inszenierung wichtigen Satz: Es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Menschen. Es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Menschen. Genauso ist es hier. Die kleinen Leute, die hebräische Sklavin der Frau Naamans und die Sklaven des Naamans spielen hier zwar nur eine kleine Rolle, eine Nebenrolle. Gleichzeitig ist ihre Beteiligung an der Heilung aber sehr wichtig. Ohne solche kleinen Leute wäre Naaman nie geheilt worden. Ohne sie wäre die Geschichte von Naamans Heilung nicht möglich gewesen. Ohne sie wäre, so dürfen wir verallgemeinern, auch die große Geschichte nicht möglich. Das heißt für uns, dass wir im Alltag darauf achten sollen, jeden Menschen ernst zu nehmen und nicht viele Personen einfach zu überhören, weil wir mit ihnen nichts anfangen können, weil sie zu unscheinbar wirken, weil sie kleine Leute oder graue Mäuse sind. Wenn wir das tun, dann handeln wir durch und durch christlich, denn jeder, auch der noch so unbedeutende Mensch, ist Gottes Geschöpf. Jeden liebt Gott in gleicher Weise. Jeder und jede haben die gleiche Würde vor Gott. Wenn wir so leben, werden wir die Botschaft unseres Textes umsetzen, weniger Fehler machen, echte Hilfe bekommen und eine große Anzahl von Problemen lösen können. Wir werden letztlich auch zufrieden und glücklicher oder, wie es im christlichen Kontext heißt, seliger werden. Amen.